Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was brauchen wir mehr als diese Gnade, diesen Frieden von Gott? Gnade und Wahrheit. Und wir haben von der Liebe gehört, im Angesicht ganz neuer, zumindest für uns, ganz neuer Bedrohungen, ganz neuer Unsicherheiten. Gestern in einem Gespräch, so wie ja sicherlich viele Gespräche in diesen Tagen sich um all das dreht und man kommt ja schon gar nicht mehr hinterher, hinter all den der Dichte dieser schrecklichen Ereignisse, da sagt jemand, die Welt hat sich verändert. Und ich meinte, für uns hat sie sich verändert. Meine Frau war in einer Fortbildung mit einer Frau aus Palästina. Und sie sagte, das ist immer unser Alltag gewesen. Akute Bedrohung, Unsicherheit auf öffentlichen Plätzen. Wir sind auf einmal konfrontiert mit einer Eruption von Gewalt. Und das nicht nur von Gruppen, von Völkern, von Armeen, von terroristischen Vereinigungen, sondern, wie einer schrieb, von terroristischen Ich-AGs, was überhaupt nicht mehr berechenbar ist, einschätzbar. Und ich habe mir gestern Abend und heute Morgen nochmal die Frage gestellt, was ist jetzt wirklich dran? Die Predigt war schon vorbereitet, es war alles abgesprochen. Was ist angesichts dieser Situation dran? Das Thema, was ich für heute mitgebracht habe, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Ich habe es noch einmal in Frage gestellt, habe aber dann gemerkt, in Krisenzeiten schrumpft ja unser Leben auf das Wesentliche zusammen. Und wir fragen uns ganz neu, worauf kommt es an? Was zählt letztlich? Und der Apostel Paulus, wir haben das vorhin aus dem 1. Korintherbrief gehört, sagt, Hoffnung, Glaube, Liebe. Diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Und dieser Text ist ja ein unglaublicher Text. Ich staune immer wieder, wenn ich ihn lese, wenn ich ihn höre, so wie gerade, dass der Paulus das schreibt. Er sagt, wenn ich mit, und vorher geht's ja um Zungenrede, um charismatische, um Engelszungen, um Menschenzungen, sagt, wenn ich das alles könnte, dann gibt's ja die sagen, Leute, es kommt nicht auf die Zungenrede an, nicht auf die Ekstase, es kommt auf die Wahrheit an, auf die Gotteserkenntnis, auf die tiefe Schrifterkenntnis. Sagt Paulus, wenn ich alle Erkenntnis habe, wenn ich Gott zur Seite sitze. Und dann gibt's ja die sagen, nee Leute, das ist alles irgendwie, das Entscheidende ist doch Liebe üben, den Armen helfen, Diakonie. Und Paulus sagt, Leute, das ist alles nichts, wenn wir nicht Liebe haben. Und dann beschreibt er diese Liebe. Am größten unter ihnen ist die Liebe. Im Blick auf die Predigt, den Predigttext werde ich gleich lesen, hat mich das auch beschäftigt, die Frage nach der Liebe. Die Frage nach der Liebe im Angesicht unserer Situation. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, in den letzten Monaten, es gibt nur noch die Islamisten, auch am Freitagabend in München war sehr schnell davon die Rede. Die Gutmenschen, vielleicht erinnern Sie sich noch das Unwort des Jahres 2015. Die Nazis, die Flüchtlinge, die Türken, die Liberalen, die Fundamentalisten. Es scheint nur noch die zu geben. Oder die da oben. Wobei ich da von meiner Mutter gelernt habe, da gibt es eine feine Unterscheidung zwischen die da oben und oben die. Meine Schwester wohnt im Haus meiner Mutter über ihr und mein Bruder auf dem benachbarten Berg. Und ich fragte sie, wen meinst du denn jetzt gerade? Ja, die da oben. Und das war mein Bruder auf dem Berg. Und oben die, das sind die, die drüber wohnen. Also es gibt nochmal feine Unterscheidungen. Aber auch da die Masse, die Gruppe. Die da draußen, die uns Fremden. Wir denken in Gruppen und sehen nicht mehr den Einzelnen. In einer Kultur und Mentalität, die wir dachten, überwunden zu haben, zählt plötzlich nur noch die eigene Gruppe und die anderen sind unsere Feinde. Wir werden ängstlich, bedrohlich, feindselig angeschaut. Wie kann das überwunden werden? Wie kann aus die wieder du werden? Wie kann es zur Begegnung, zur lebensnotwendigen Begegnung kommen? Und ich glaube, da gibt Paulus uns die Antwort. Nur durch die Liebe. Sie ist am größten. Sie allein zählt. Und jetzt kann man fragen, wie wird Liebe denn konkret? Was heißt das denn? Und ich glaube, da kann man am besten beim Meister der Liebe lernen, beim Meister des Lebens, beim Sohn Gottes, bei Jesus. Und deshalb habe ich euch heute Morgen eine Geschichte mitgebracht, die ihr wahrscheinlich alle kennt, und lade euch aber ein, nochmal ganz neu auf sie zu hören. Die Geschichte steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Ich lese sie vor und ihr könnt sie auch hier auf der Folie mitverfolgen. Einer der Pharisäer lud ihn, Jesus, zum Essen ein. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, in der Stadt lebte eine Frau, die war eine Sünderin. Als sie erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Gast war, ging sie mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag. Sie weinte. Und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Da trocknete sie mit ihren Haaren die Tränen ab. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch erkennen, was für eine Frau ihn da berührt, nämlich eine Sünderin. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es beide nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es ihnen. Welcher von ihnen wird ihn, den Geldverleiher, mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Und zu ihr sagte er, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste sagten zu sich selbst, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Aber er sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Herr Jesus Christus, wenn wir dein Wort lesen, es hören, wenn wir es auslegen, sind wir darauf angewiesen, dass du durch deinen Geist wirkst. Und deshalb bitte ich dich darum, dass du jetzt dieses Wort für uns lebendig machst, dass du im Reden und Hören selber wirkst, dass du uns in unserem Leben, in unserem Lieben erreichst. Amen. Am größten unter ihnen ist die Liebe. Wie wird Liebe konkret? Dazu vier Impulse aus dieser Geschichte von Jesus bei Simon. Ich habe diese Impulse so formuliert, wie Jesus kurz darauf sagt zu dem Schriftgelehrten bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter am Schluss: Handle ebenso. Also 4 Handlungsimpulse. Und dann am Schluss die Frage, woher kommt diese Liebe? Ja, diese Liebe, von der Paulus spricht, von der die Bibel spricht. Wo kriegen wir die her? Ja? Und dazu dann eine 3-teilige Antwort. Wie wird Liebe konkret? Der erste Punkt. Sei gastfreundlich, auch bei denen, die dir fremd oder sogar Feind sind. Einer der Pharisäer lädt Jesus ein. Pharisäer, das heißt wörtlich Abgesonderte. Die Pharisäer sind eine starke jüdische Laienbewegung. Sie sind erst zu den schärfsten Gegnern von Jesus geworden, wohl auch aus ihrem Schmerz heraus, dass die Hoffnung auf Nähe mit Jesus, auf Verbundenheit mit Jesus, so enttäuscht wurde. Denn inhaltlich sind ja die Pharisäer und Jesus ganz nah beieinander. Beiden geht es um das Kommen des Reiches Gottes. Beiden geht es darum, dass der Wille Gottes erfüllt wird. Beiden geht es darum, gemäß Gottes Willen zu leben. Aber wieso werden sie dann solche Feinde? Es liegt wohl daran, dass die Pharisäer, wie Jesus ja auch, Gott nahe sein wollten und damit zugleich verbanden, dass man sich von den anderen, von den Zöllnern und Sündern fernhalten muss. Und gerade im Vers davor, also in Vers 34, heißt es, Jesus ist der Freund der Zöllner und Sünder. Jesus lebt diese Nähe Gottes den Menschen zu. Die Pharisäer glauben, die Nähe Gottes können wir dadurch erhalten, indem wir uns von den anderen uns nicht beschmutzen lassen, indem wir uns fernhalten. Und das führt zu dieser tiefen Gegnerschaft. Eigentlich verrückt. Die sind sich doch inhaltlich so nah. Aber wenn wir in unsere Gemeinden schauen, in unsere Gesellschaft, in unsere Parteien, wundert es uns nicht mehr, dass Menschen, die doch eigentlich ganz nah beieinander sein könnten, zu Feinden werden. Deshalb muss ich sagen, dieser Simon beeindruckt mich. Für die Pharisäer ist klar, Jesus ist der Feind. Es ist schon bei ihnen lange beschlossen, dieser Jesus muss weg, der muss sterben. Und Simon lädt ihn ein. Und das heißt was, in der jüdischen Kultur einen anderen als Gast zu sich nach Hause einzuladen, für ihn ein Festmahl, ein Gastmahl auszurichten. Und Jesus nimmt an, Jesus geht hin. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich lade gerne die ein, die mir nahe sind. Ich bin gern mit meinen Freunden um einen Tisch zusammen. Und wenn ich irgendwo eingeladen bin, wo ich merke, da gehe ich gar nicht so gerne hin, dann gucke ich schon mal eher danach, gibt es nicht irgendwie eine Ausrede gesundheitlicher, terminlicher Art. Oder das tritt dann schneller in den Vordergrund. Ja? Bei Freunden mache ich vielleicht da mehr möglich. Und dann wird ja deutlich, Klammer auf, und das ist erst auch mal in Ordnung, Jesus sagt, das ist unter Menschen so. Man erweist denen Zuneigung, die einem selber auch Zuneigung erweisen. Man ist gerne mit denen zusammen, mit denen man gerne zusammen ist. Klar, das ist nichts Schlimmes. Aber die Liebe, von der die Bibel redet, in der Bergpredigt sagt Jesus, wenn ihr das tut, macht ihr nichts Besonderes. Das tun alle, ja. Aber die Liebe, von der die Bibel redet, sagt, sei gastfreundlich auch bei denen, die dir fremd oder sogar Feind sind. Wie ist denn das, mal die einzuladen, mit denen ich gerade so eine Mühe habe? Oder zu sagen, dich will ich mal besuchen. Lass uns mal an einem Tisch zusammensitzen, miteinander essen, trinken und vielleicht auch miteinander reden, aufeinander hören. Wie ist das, wenn man Nachbarn, die einem irgendwie komisch erscheinen, fremd sind, vielleicht auch mit der Sprache, mit ihrer Mentalität und Kultur nicht so ganz die unseren sind, sie einfach mal einzuladen oder mal an ihrer Tür zu klopfen. Wie wird Liebe konkret? Wir denken da oft, das ist irgendwie kompliziert mit dieser Liebe. Nein, das ist ganz schlicht. Sei gastfreundlich. Lade ein. So erweist sich Gottes Liebe. Er ist gastfreundlich. Er lädt uns ein zu einem großen himmlischen Festmahl. Geh hin und tu desgleichen. Die Gastfreundschaft des Simon, die wird auf eine harte Probe gestellt. Damals war das so, die Türen waren, also was wir heute oft im Wohnraum kennen, so dieser Wohnküchenraum, so alles ein bisschen offen, auch das Treppenhaus offen. Gut, es wird heute, glaube ich, ein bisschen anders gebaut, aber es war eine Zeit lang ja sehr in, dass man das so offen gestaltet. So waren damals auch die Häuser. Es gab also auch so Zaungäste drumherum. Die waren nicht direkt eingeladen, aber die kriegten schon mit, was passierte. Die Türen waren offen für solche Zaungäste. Und eine dieser Zaungäste wird plötzlich zur Handelnden. Alle Blicke richten sich auf diese Frau. Und plötzlich, man hat so den Eindruck, wird alles, diese ganze Szene in ein Rotlicht getaucht. Da kommt eine stadtbekannte Sünderin. Sie nähert sich Jesus, dem Mann, als Frau, öffnet ihre Haare, weint, berührt ihn mit ihren Tränen, mit ihren Küssen, mit ihren Haaren. Holla, das ist ganz schön intim. Das ist eine erotische Szene. Und Jesus lässt das zu. Wir lesen da schnell so drüber hinweg. Da ist eine körperliche Nähe, die würde uns auch irritieren. Die Frau war gar nicht eingeladen, kommt einfach und kommt Jesus so nah. Und dieser Jesus lässt das zu. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst. Wenn dieser wirklich ein Prophet wäre. Und damit ist deutlich, dieser Simon, der hat auch, wie wir, die meisten von uns wahrscheinlich auch, so mit Vorurteilen zu tun. So und so ist ein Prophet. So und so ist eine Sünderin. Über diese Frau wird uns ja gar nichts erzählt. Aber wir alle haben unsere Fantasien dazu. Ja, lesen Sie mal die Auslegung zu diesem Text. Da steht aber nur Sünderin. Mehr muss man wohl über einen solchen Menschen auch nicht sagen. Wisst ihr, Vorurteile sind so wie Etiketten. Ich habe neulich einem Freund eine CD geschenkt. Und da war so ein Etikett noch drauf. Und es war ganz schön mühsam, dieses Etikett abzukratzen. Und es blieben Spuren. Also ich habe da Hilfsmittel noch zugenommen, damit dieses blöde Preisschild abgeht. Und da dachte ich ja, so sind Etiketten. Etiketten kleben manchmal ganz schön fest. Und wir kleben Menschen auch gerne Etiketten auf. So ist der. Da kommt der her, dann ist der so. Da gehört er dazu. Meine erste Dienststelle war in einer Dorfgemeinde. Da kommt also, das ist ja sozusagen Dorf hoch drei, Dorf und Gemeinde. Ja, also wirklich ganz viele Sippen und die kannten sich über ganz viele Generationen. Weiß nicht, wie es hier bei euch ist, vielleicht kennt ihr das auch so ein bisschen. Und dann weiß man, so sind die halt. So ist der halt. Den änderst du auch nicht mehr. Das habe ich im Dorf ganz oft gehört, wenn ich irgendwie versucht habe, mal was aufzugreifen. Den änderst du auch nicht mehr. Der ist so. Die sind so. Ja, man macht so seinen gewissen Frieden damit und klebt den Leuten Etiketten auf. Und schaut nicht mehr hin, wer ist denn das wirklich? Die Gefahr besteht ja auch bei Ehepartnern, wenn man lange zusammenlebt. Da macht der andere den Mund auf und man weiß schon, was der jetzt sagt. Und hat auch schon seine Antwort dazu parat. Auch da gibt es solche Etiketten. Sie haben mit Erfahrung zu tun, ja. Aber sie verschließen, sie verkleben neue Erfahrungen. Und so ist es hier auch bei Simon. Er hat sein Etikett aufgeklebt. Es war wohl eine Prüfung auch, ob Jesus wirklich dieser Prophet ist. Vielleicht hat er ihm noch mal eine Chance geben wollen. Aber jetzt ist das offensichtlich. Dieser da kann kein Prophet sein. Vorurteile schließen Prozesse ab. Alles ist gesagt. Da wird nicht mehr miteinander gesprochen. Höchstens übereinander oder bei sich selbst. Und dieser Simon spricht ja nicht mit Jesus, er spricht nicht mit der Frau, er spricht nicht mit seinen Kollegen, sondern er spricht bei sich selbst. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wie wird Liebe konkret? Gib dem Gespräch miteinander Raum. Man kann an einem Tisch sitzen, so wie Simon und Jesus, und nicht mehr miteinander reden, sich anschweigen, weil ja doch alles gesagt ist. Man begegnet sich nicht mehr. Man ist vielleicht noch leibhaftig beieinander, aber nicht mehr in Kontakt. Oder man sucht den Kontakt bei denen, mit denen man gerade nicht leibhaftig beieinander ist. Und Jesus durchbricht dieses Schweigen. Jesus durchbricht die Selbstgespräche. Jesus macht den ersten Schritt. Weiß nicht, wie ihr das kennt, da wo ein Schweigen entstanden ist oder wo Streit war oder ja, wo es irgendwie unangenehm war. Ich finde es sehr nachvollziehbar und kenne das auch bei mir. Jetzt wart mal ab. Lass den anderen mal kommen. Wenn der kommt, ich bin ja bereit. Aber den ersten Schritt muss er machen. Jesus macht den ersten Schritt. Gib dem Gespräch Raum. Mach den ersten Schritt. Überleg mal, wo ist das vielleicht gerade in meinem Leben dran, jemanden einzuladen oder vielleicht mal wieder einen ersten Schritt zu machen und zu hören, vielleicht was zu sagen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und immerhin, auch Simon ist noch bereit zuzuhören. Das ist das Minimum für ein Gespräch. Dass einer bereit ist zu reden und einer bereit ist zuzuhören. Und mit diesem Gleichnis vom Schuldenerlass eröffnet Jesus einen neuen Raum. Manchmal ist man ja sofort wieder im Streit. Jesus holt durch dieses Gleichnis einen weiteren Blickwinkel hinzu. So als würde er aus dem unmittelbaren Kontakt, Konfliktkontakt mit Simon rausgehen und sagen, Simon, lass uns doch mal gemeinsam auf dieses Gleichnis gucken. Das kann manchmal sehr hilfreich sein. Nicht sofort in die Auseinandersetzung, sondern zu sagen, lass uns mal auf was anderes gucken. Und unter Christen kann doch das andere genau das hier sein. Die Gleichnisse, die Worte von Jesus, die Worte der Bibel. Lass uns gemeinsam auf etwas hören, dass wir gemeinsam neuen Raum gewinnen für ein Gespräch. Denn Jesus, so aussichtslos das menschlich vielleicht sein mag, wirbt um das Verständnis von Simon. Er wirbt um Einsicht. Gib dem Gespräch miteinander Raum. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Und erstmal ist diese Frage doch vollkommen komisch. Der Simon macht doch die ganze Zeit nichts anderes. Der schaut auf diese Frau. Ja, der achtet genau darauf, was passiert da jetzt? Was kommt denn jetzt noch? Man spürt regelrecht diese Anspannung, in der er da sitzt und nur wartet, dass wieder irgendwas Ungeheuerliches geschieht. Siehst du diese Frau? Aber indem er sie so anstarrt, sieht er sie gerade nicht. Jesus nennt Simon beim Namen. Aus dem anonymen Pharisäer, aus dem einen von den die Pharisäer, wird jetzt wirklich ein Du. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon, siehst du diese Frau? Sieh den anderen an. Und das heißt, sieh ihn freundlich an. Gib ihm Ansehen. Ansehen meint bei Jesus ein aufmerksames, ein freundliches Hinschauen. Nicht ein Anstarren. Es geht darum, und das hat ja Martin Buber aufgegriffen, es geht darum, den anderen wirklich als du zu erkennen, als mein Gegenüber, als jemand, der auch Gedanken, Gefühle, Überzeugung hat, mit dem ich ins Gespräch kommen kann, auch mit dieser Frau. Den anderen wirklich als Subjekt anzusehen und nicht als Objekt. Sei es als Lustobjekt, sei es als Missionsobjekt, sei es als Objekt, das endlich begreifen muss, was richtig ist. Aus einem ganz anderen Bereich stammt das Gedicht von Rudolf Bohren, Gedicht eines chronisch Kranken. Wie geht's? Fragt mein Nachbar. Aber er fragt nicht, weil er mitgehen will, sondern weil er weitergehen will. Es geht, sage ich. Aber es geht nicht. So nicht. Gedicht eines chronisch Kranken. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich erlebe das auch in Gemeinden, in unserem Miteinander, dass wir die Form der Höflichkeit wahren. Wie geht's? Ist ja so eine Alltagsfrage. Ach ja, und dir? Ach ja, ja, und dann geht man halt weiter. Er fragt nicht, weil er mitgehen will, sondern weil er weitergehen will. Wäre es nicht ehrlicher, das auch zu sagen? Wir brauchen Menschen, die bereit sind, mitzugehen, die bereit sind, uns freundlich anzuschauen, die uns Ansehen und Würde geben. Und genau das tut Jesus mit dieser Sünderin. Für ihn ist diese Sünderin nicht nur eine Sünderin, sondern eine Frau, ein Mensch. Siehst du sie? Sieh den anderen freundlich an. Gib ihm Ansehen. Das ist doch jetzt alles nichts Besonderes. Sei gastfreundlich, ja gut, vielleicht zu denen, die mir fremd und feind sind. Gib dem Gespräch miteinander Raum. Sieh den anderen freundlich an. Aber ihr Lieben, das ist schon unglaublich viel. Und das ist das, was Gott in Jesus mit uns tut. Das ist das, wovon wir leben. Aber es kommt noch ein viertes und letztes. Tue das Außerordentliche. Jesus sagt, ich kam in dein Haus, du hast mir kein Wasser gegeben. Eigentlich wäre das normal. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Das wäre höflich. Du hast mir nicht meinen Kopf gesalbt. Das wäre ein Zeichen der Ehrerbietung. Aber diese Frau hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht. Sie hat sie mit ihren Haaren getrocknet. Sie hat noch nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Und sie hat mich mit kostbarem Salböl gesalbt. Diese Frau tut das Außerordentliche. Nicht das, was der Höflichkeit entspricht. Nicht das, wie man unter Menschen günstigerweise miteinander umgeht, sondern sie übersteigt das Maß. Tue das Außerordentliche. Und das heißt, es ist genau das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Nämlich geht über das normale Maß zwischenmenschlicher Liebe hinaus. Tu in der Liebe das Überraschende. Tu das Außerordentliche. Geh über das Maß hinaus. Diesen letzten Satz muss man heute eigentlich nicht mehr sagen, weil mein Eindruck ist, viele von uns, gerade in den sogenannten sozialen, oft eher asozialen Netzwerken, gehen über das Maß hinaus, aber über das Maß der Kritik. Es wird verletzend. Es wird hässlich. Nein, das ist hier nicht gemeint, sondern geh über das Maß der Liebe hinaus. Und überleg mal, wo du in der kommenden Woche, in der Begegnung mit einem Menschen, über das Maß, das erwartete Maß der Liebe hinausgehen kannst. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, sagt Jesus, dann geh zwei mit ihm. Wenn jemand etwas von deiner Kleidung haben will, dann gib ihm zwei davon. Geh über das Maß hinaus, tue das Außerordentliche. Und wenn Sie jetzt an dem Punkt sind und sagen, ja, bin ich bereit zu, ich probiere das alles mal aus, oder das kenne ich auch schon, ich streng mich da jetzt ordentlich an, ich lade mal die ein, mit denen es schwierig ist, ich gucke, dass ich gesprächsbereit bleibe, ich gucke, dass ich diese Liebe habe und mit Jesu Hilfe schaffe ich das auch. Wenn Sie dann ehrlich mit sich selber bleiben, wird, glaube ich, dieser Tag nicht zu Ende sein und Sie werden merken, nee, so ganz schaffe ich das doch nicht, auch als guter Christenmensch. Und deshalb ist die Frage so wichtig, woher kommt diese Liebe? Woraus schöpfe ich diese Liebe? Und ich glaube, wir stehen immer so ein bisschen in der Gefahr, aus unserer eigenen Liebeskraft da zu schöpfen. Die mag unterschiedlich sein, aber sie ist irgendwann erschöpft. Und wir dann auch. Wir schaffen das nicht. In der Liebe bleiben wir so wie Simon, immer Schuldner. In der Liebe sind wir darauf angewiesen, dass wir beschenkt werden. Und das war die grundlegende reformatorische Entdeckung von Martin Luther. Nächstes Jahr 500 Jahre diese Entdeckung. Nämlich diese Entdeckung, dass selbst das Liebesgebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, nicht zu schaffen ist. Martin Luther hat sich nämlich darum bemüht, das zu schaffen. Und hat seinen Beichtvater fast verrückt gemacht. Ständig kam er, weil ihm deutlich wurde, ich schaffe das gar nicht. Ich liebe Gott, weil ich nicht in die Hölle will, letztlich aus Eigennutz. Ich liebe Gott nicht aus reinem Herzen. Und dann hat Luther entdeckt, Moment mal, diese Liebe ist nicht die Liebe, die Gott von uns fordert, sondern es ist die Liebe, die Gott uns schenkt. Und wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken an 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig und sanftmütig, das ist nicht unsere Liebe, das ist Gottes Liebe in Jesus Christus. Das ist sein Geschenk an uns. Woher kommt diese Liebe? Sie kommt durch das Vertrauen auf die vergebende Liebe Gottes in Jesus Christus. Das ist die Quelle. Das ist der Ort unserer Kraft. Fällt Ihnen auf, Jesus sagt am Schluss zu der Frau, dein Glaube, dein Vertrauen hat dich gerettet. Und haben Sie sich schon mal gefragt, was ist denn das eigentlich für ein Glaube? Die Frau sagt kein einziges Wort in dieser Geschichte, legt kein Bekenntnis ab, kein Wort der Reue, keine Bekehrung, kein Glaubensbekenntnis, nix. Was meint Jesus eigentlich, wenn er sagt, dein Glaube hat dich gerettet? Er meint doch wohl, dass du dich so an mich hältst. Und da sind wir wieder bei Beziehung. Dass du in Beziehung mit mir trittst und von mir alles erwartest, dich mir so näherst, wenn auch in einer ambivalenten Weise. Das ist dein Glaube, den erkenne ich. Der hat vielleicht noch nicht die richtigen Worte, aber es ist Vertrauen auf Jesus. Dein Glaube hat dich gerettet. Ihr ist viel vergeben worden, so sagt er zu Simon, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Aber in dieser Geschichte wird auch umgekehrt deutlich in diesem Gleichnis, man braucht doch erst die Vergebung, um lieben zu können. Was steht denn nun am Anfang? Ich glaube, so lässt sich das gar nicht aufdröseln. Die tätige Liebe ist sowohl dankbare Folge der erfahrenen Vergebung als auch Ausdruck des Vertrauens. Paulus sagt in Galater 5, es kommt letztlich nur auf den Glauben an, der in der Liebe tätig wird. Es geht also um was ganz Schlichtes. Es geht nicht um tolle Bekenntnisse. Es geht nicht darum, alle Sachverhalte für wahr zu halten, sondern es geht darum, dass ich mich an Jesus halte. An den, der gekommen ist. An den, der sein Leben für mich gegeben hat. An den, der neues Leben hervorgebracht hat. Sich an ihn zu hängen. Sich an ihn zu binden. Mit welchen Fragen, mit welchen Zweifeln, mit welchen Worten oder Nichtworten auch immer. Das ist Glaube. Das ist Glaube, der rettet. Jesus ist Gottes Liebe in Person. Er schenkt Vergebung. Und er schafft Verbundenheit mit Gott und zwischen Menschen. Aus dieser Liebe können wir schöpfen. Immer wieder neu. Da, wo wir erschöpft sind. Auf diese Liebe können wir uns verlassen. Weil diese Liebe hält. Diese Liebe kann auch eine zerstrittene Gemeinde wieder zusammenführen. Diese Liebe kann Feinde zu Freunden machen. Wenn wir danach leben, wenn wir daraus und damit leben, dann sind wir noch nicht perfekt. Dann sind wir noch nicht vollkommene Gemeinde. Dann sind wir noch nicht am Ziel. Aber auch in wirrer Zeit auf einem guten Weg. Geh hin in seinem Frieden. Amen.